So, ich bin wieder zurück aus der Elternzeit. War eine schöne Zeit. Gleichzeitig freue ich mich auch jetzt wieder hier zu sein und ich habe euch ein Thema mitgebracht. Und zwar geht es heute um den Namen Gottes. Doch bevor ich zu diesem Namen Gottes komme, erstmal ein bisschen allgemein etwas über Namen. Wie geht's dir eigentlich mit deinem Namen? Ich hoffe, du hast einen. Ich gehe erstmal davon aus, denn der Normalfall ist, du bekommst in den ersten Lebensstunden schon direkt im Krankenhaus von deinen Eltern, von deinem Dad, von deiner Mutter einen Namen. Und am Anfang bei der Geburt ist dieser Name noch relativ leer. Er ist unbelegt oder höchstens mit einer anderen Person verbunden, die vielleicht den gleichen Vornamen hat. Aber mit der Zeit, je älter du wirst, passt sich dein Name dir an. Es ist viel mehr als nur ein Rufname, der nur zur Unterscheidung dient, sondern wenn Menschen deinen Namen hören und ihn aussprechen, dann verbinden sie deine Persönlichkeit, dein Wesen als Mensch mit diesem Namen. Oftmals machen sich Eltern richtig viele Gedanken über den Namen ihres Kindes. Er soll einen schönen Klang haben. Er soll vielleicht leicht auszusprechen sein, unverwechselbar. Manche nehmen sich Namen ihrer Vorbilder, ob im realen Leben oder in der Filmbranche. Der Name hat vielleicht auch bei dem einen oder anderen eine tiefe, starke Bedeutung. Bei Christen oftmals auch eine geistliche Identität, die wir unseren Kindern mitgeben wollen. Das wäre doch mal eine gute Frage an eure Eltern. Was habt ihr euch dabei gedacht, als ihr mir meinen Namen gegeben habt? In der Bibel lesen wir davon, dass Menschen oftmals ihren Namen bekommen haben durch etwas, was sie ausgemacht hat. Und ein alttestamentlicher Theologe, der schrieb einmal, in der Welt der hebräischen Schrift sollte ein Eigenname oft etwas Wesentliches über Identität, über Herkunft, über die Umstände der Geburt oder der göttlichen Bestimmung, die sein Träger erfüllen sollte, aussagen. Mose, der in einem Korb im Nil gefunden wurde, der bedeutet schlicht und einfach nur aus dem Wasser gezogen oder aus dem Nil gezogen. Jakob, der zweite Zwilling von Isaac und Rebekka, der erhält bei seiner Geburt hält er seinen Bruder an der Ferse fest. Und daher bedeutet Jakob auch der Fersenhalter. Oftmals bekommen aber Menschen auch einen Namen mit tieferer Bedeutung oder einen neuen Namen, weil dieser ihre göttliche Bestimmung offenbart. Abraham. Abraham heißt ursprünglich von seiner Bedeutung her erhabener Vater. Und er wurde zu Abraham, was bedeutet Vater vieler Völker. Und ihr merkt, in diesem Namen steckt direkt die Verheißung drin, die Gott Abraham gegeben hat. Ich werde dich zum Vater vieler Nationen machen, zum Vater, zum Segen aller Nationen machen. Hosea, was so viel bedeutet wie Rettung, der wird ganz nebenbei von Mose umbenannt und bekommt den Namen Josua, der Herr rettet. Es gibt tatsächlich auch einen Mann namens Nabal, ich weiß nicht, wer den kennt, der mit seinem Verhalten alles andere als weise gehandelt hat und sich eher als ein großer Narr entpuppt hat. Und tatsächlich bedeutet Nabal auch Tor, Narr oder in unserer heutigen Zeit einfach nur Dummkopf. Der Prophet Jona bedeutet Friedensbote. Und er bringt tatsächlich auch diese Friedensbotschaft nach Ninive. Die Bibel ist voll von Namen, die sehr viel über den Charakter und die Identität eines Menschen aussagen. Ein Name, der Programm ist, weil sich die Bedeutung mit ihrer Berufung auch aufdeckt. Doch das Tolle ist, nicht nur wir Menschen haben einen Namen erhalten, der etwas über uns offenbart, auch unser Gott, der lebendige Gott, von dem die Bibel erzählt, hat einen Namen. Und ich möchte an dieser Stelle mal ein Irrtum aufgreifen, Denn Gott ist kein Name. So oft wir diesen Begriff auch in den Mund nehmen, er ist kein Name, er ist ein Titel. Das mag für den einen oder anderen vielleicht ein Schock sein, aber so ist es erstmal. Und das ist auch gar nicht schlimm. Unser Gott, der auch bekannt ist als der dreieine Gott, weil in ihm Vater, Sohn und Geist zusammenkommen, der heißt nicht Gott. Wusstest du, dass du ziemlich jede Religion und Glaubensrichtung diesen Begriff Gott gebraucht? Allah heißt auf Hebräisch auch nichts anderes als Gott. Wenn also Christen und Muslime auf der arabischen Halbinsel zu Allah beten, dann meinen sie zwei unterschiedliche Götter. Nein, dann meinen sie zwei unterschiedliche Gottheiten. In der westlichen Welt, da ist der Begriff Gott meist mit dem jüdisch-christlichen Gott verbunden. Da kommt es in der Regel weniger zu Missverständnissen. Da kann höchstens mal das Gottesbild sehr unterschiedlich sein. Aber Fakt ist, Gott ist kein Name, sondern ein Titel. Ein Titel, der, wenn man ihn genau betrachtet, sehr weit gefasst und auch nicht immer ganz klar definiert ist. Wie gehen wir jetzt damit um? Keine Sorge, ich will an dieser Stelle nicht dazu aufrufen, dass wir Christen jetzt diesen Begriff Gott nicht mehr sagen dürfen. Das wäre, glaube ich, etwas übertrieben. Aber ich will in dieser Predigt aufzeigen, dass unser Gott einen Namen hat, den er uns offenbart und auch mit der Motivation heraus, dass wir mit diesem Namen in eine Beziehung zu ihm treten dürfen. Wie ich eben mit den Namensbedeutungen versucht habe aufzuzeigen, dient der Hebräische oder im Hebräischen der Name nicht nur der Unterscheidung von Personen oder Lebewesen, sondern er sagt zuallererst etwas über die Identität einer Person aus. Die Gefahr, die ich dabei sehe, wenn wir nur von Gott reden, ist, dass wir uns oftmals gar nicht bewusst sind, wer dieser Gott eigentlich ist. Ich glaube, wie wir Gott in unserem Herzen definieren, bestimmt, wie wir Gott sehen, was wir ihm zutrauen, aber auch, wer wir selbst sind. Und all das hängt mit seinem Namen zusammen. Wie redest du, wie du Gott anredest, sagt viel über deine Gottesbeziehung aus. Die Anrede Gott, die kann zum Beispiel eine sehr unpersönliche Gottesbeziehung widerspiegeln, weil mir selbst nicht ganz klar ist, was für eine Identität dieser Gott innehat. Gott mit Vater anzusprechen oder wie Philipp vor einem Monat über Abba Vater geredet hat, das geht hingegen viel tiefer und inniger. Es offenbart eine Liebe, die dieser Gott wie ein Vater zu seinem Kind hat oder eine Mutter zu seinem Kind hat, ihrem Kind hat. Gott mit Jesus Christus anzusprechen, zeigt mir und anderen, dass ich der festen Überzeugung bin, dass Gott mein Retter und mein König ist. Gott mit Heiligem Geist anzusprechen, zeigt, dass ich Anteil daran haben möchte, an der überfließenden Fülle, an der überfließenden Kraft und Reinheit, die von diesem Gott ausgeht. Mit Gott, dem Vater, Sohn und Geist, in Beziehung zu treten, geht viel, viel tiefer. Doch darüber hinaus hat dieser Gott, dem wir lieben und dem wir nachfolgen, tatsächlich einen Namen, mit dem er sich selbst in der Bibel vorstellt. Und in diesen Namen nehme ich euch mit rein. Da heißt es in 2. Mose 34, und der Herr ging vor seinem Angesicht, vor Moses Angesicht vorüber und rief, Jahwe, Jahwe, Gott barmherzig und gnädig, langsam zum Zorn, reich an Gnade und Treue, der Gnade bewahrt an Tausenden von Generationen, der Schuld, Vergehen und Sünde vergibt, aber keineswegs ungestraft lässt, sondern die Schuld der Väter heimsucht, an den Kindern und Kindeskindern, an der dritten und vierten Generation. Die Besonderheit von 2. Mose 34, von diesen zwei Versen ist, dass sie die am häufigsten zitierten Verse der Bibel sind. Und diese geben ausgerechnet eine Selbstoffenbarung Gottes preis. Sie werden circa 10-mal direkt oder fast wörtlich zitiert. Circa 30 Mal werden deutliche Anspielungen und theologische Ableitungen von diesen Versen gemacht. Ich habe hier mal eine kurze Übersicht mitgebracht. Wer seine Bibel mit dabei hat, kann gerne mal nachschlagen, wie oft dieser Name eigentlich vorkommt oder direkt darauf bezogen wird. Dieser Bibeltext, der gilt als die Grundformel des israelischen Gottesbildes. Wenn du also wissen willst, wer der biblische Gott ist, dann hat dieser Abschnitt größte Relevanz für dich. Früher im Kindergottesdienst, da bin ich noch damit aufgewachsen, dass wir jeden Sonntag den Bibelvers auswendig lernen durften. Das fiel mir nicht immer so einfach und trotzdem merke ich, wie viel Segen, wie viel Reichtum davon ausgeht, wenn ich Gottes Wort kenne, wenn ich Bibelverse auswendig lerne. Und vielleicht wäre es auch eine kleine Challenge für uns, so was wir von diesem Gottesdienst, von dieser Predigt mitnehmen, dass wir einfach sagen, wir lernen diesen ersten Teil dieses Verses auswendig. Jahwe, Jahwe, Gott, barmherzig und gnädig, langsam zum Zorn und reich an Gnade und Treue. Den zweiten Part habe ich erstmal bewusst weggelassen, weil er ohne Erklärung auch so manche Verwirrung oder auch Abneigung bereithalten kann. Obwohl er tatsächlich eine sehr große Verheißung innehat. Ich werde auch heute nicht weiter auf den zweiten Part eingehen, sondern ihn gerne an einer anderen Stelle nochmal mit ein, zwei Predigten mehr ausführen, weil es einfach heute den Rahmen sprengen würde. Wie lautet der Name unseres Gottes? Gott stellt sich Mose auf dem Berg Sinai mit dem Namen Jahwe vor. Wusstest du, dass dieser Name in deiner Bibel, in jeder Bibel verschleiert wurde? Überall da, wo du in deiner Bibel Herr mit Großbuchstaben liest, stehen im Grundtext immer diese vier Buchstaben, J-H-W-H. Was hat es damit auf sich? Beziehungsweise wieso wird dieser Name eigentlich nicht mehr oder nur so selten benutzt? Im klassischen Hebräischen, da wurden ursprünglich fast nur Konsonanten geschrieben, weil die Sprache für Muttersprachler auch ohne ausgeschriebene Vokale in der Regel sehr gut verständlich war. Normalerweise hat es ausgereicht, die Konsonanten zu schreiben, da diese den Kern der Bedeutung auch im Kontext des Textes in der Regel aufgezeigt haben. Wer sich hier damit noch mehr auseinandersetzen möchte, der darf gerne auf Markus Liebel zukommen. Der ist da wesentlich spezialisierter als ich. So viel aber mal kurz und knapp. Dass dieser Name, der hinter diesen vier Buchstaben steckt, nicht mehr von den Juden verwendet wird, das hat im Wesentlichen einen Grund. Hat noch mehr Gründe, aber einen Grund, den ich aufgreifen möchte. Nämlich, dass die Hebräer aufhörten, mit der Zeit den Namen Gottes laut auszusprechen. Unter anderem vielleicht auch wegen dem Gebot, welches wir in den 10 Geboten wiederfinden. Du sollst den Namen Jahwes, du sollst den Namen des Herrn, deines Gottes, nicht missbrauchen. Nenn es Ehrfurcht, nenn es die Angst davor, dieses Gebot zu übertreten, die dazu geführt hat, dass die Hebräer den Namen ihres Gottes immer weniger in den Mund nahmen. Und da die Aussprache verloren ging und es vorher nie notwendig war, den Namen mit Vokalen zu schreiben, konnte man mit der Zeit irgendwann nicht mit absoluter Sicherheit sagen, wie der Name ursprünglich ausgesprochen wurde. Beides hat dazu geführt, dass Gott stattdessen überwiegend mit Adonai angesprochen wird, was so viel bedeutet wie mein Herr, mein Meister. Wenn wir also in der Bibel, in Predigten, in Lobpreisliedern, in Büchern, die wir lesen oder in Gebeten diesen Namen Herr hören, lesen oder aussprechen, dann erinnert dies uns an den ursprünglichen Namen Gottes. Doch aus meiner Sicht geht auch hierbei etwas Grundlegendes verloren. Auch hier ist wieder die gleiche Gefahr wieder bei der Bezeichnung Gott. Auch Herr ist kein Name, sondern er ist ein Titel. Ein Titel wie Arzt, wie Richter, wie Präsident. Es ist wie, wenn ich zu meiner Ehefrau, Doreen, immer nur Ehefrau sagen würde oder Frau. Das ist sie zweifelsohne, aber es würde nicht mal im Ansatz die Tiefe, die Intimität beschreiben, die ich zu meiner Frau habe. Dass ich sie mein Liebling, mein Schatz nenne, das trifft viel mehr diese Beziehung, zu der wir zueinander stehen. Wie du jemanden nennst, das sagt viel über deine Beziehung zu ihm aus. Und ich glaube, bei unserem Gott ist es nicht anders. Er möchte mit seinem Namen angesprochen werden. Und nicht nur mit einem Titel. Der darf auch sein, aber er bleibt oft unkonkret. In 2. Mose 3, Vers 15, da lesen wir von der ersten Begegnung, die Gott mit Mose hat. Und da heißt es, Gott sprach zu Mose, du sollst den Söhnen Israels sagen, Jahwe, der Gott eurer Väter, der Gott Abrahams, der Gott Isaaks und der Gott Jakobs hat mich zu euch gesandt. Das ist mein Name in Ewigkeit. Und das ist der Name, unter dem ich angerufen werde von Generation zu Generation. Gott selbst sehnt sich danach, nach dieser persönlichen und innigen Beziehung. Er hat uns seinen Namen offenbart und will, dass wir diesen Namen von Generation zu Generation anrufen. Mit der Offenbarung seines Namens gibt er uns eine Einladung, in eine persönliche Beziehung zu treten. Doch wenn wir lieber vielleicht nur bei Herr oder bei Gott bleiben wollen, dann brauchen wir uns auch nicht wundern, warum sich unsere Beziehung zu Gott oftmals auch unpersönlich oder fern anfühlen kann. Bevor ich zur Bedeutung des Namens komme, eine kurze Erklärung, wie aus JHWH Jahwe wurde. Auf den Namen Jahwe kam man, weil dieser die gleiche Wortwurzel wie JHWH besitzt. Es ist die Aussprache in der dritten Person, wie Gott sich selbst immer wieder vorstellt. Und gleich wenn die meisten jüdischen Theologen tatsächlich davon ausgehen, dass daher Jahwe der Name Gottes ist, bleibt es letztendlich eine Vermutung. Auch weil Zeitreisen leider und auch Gott sei Dank nicht möglich sind. Nichtsdestotrotz sollte ich mich davon nicht abhalten lassen, denn selbst wenn die Aussprache nicht zu 100% klar ist, so verliert die Bedeutung der Wortwurzel kein Stück. Anders gesagt, weil wir wissen, was dieser Name in seinem Kontext, in seinem Kern bedeutet, werden die Vokale zweitrangig. Jahwe, Jahwe. Jahwe ist mein Name in Ewigkeit. Das ist der Name, unter dem ich angerufen werde von Generation zu Generation. Was bedeutet nun dieser Name, den Gott uns für sich anbieten möchte? In der ersten Begegnung mit Mose, 2 Verse vorher, da lesen wir, Mose aber antwortete Gott, nachdem er berufen wurde, das Volk Israel anzuführen, aus Ägypten rauszuführen. Siehe, wenn ich zu den Söhnen Israels komme und ihnen sage, der Gott eurer Väter hat mich zu euch gesandt und sie mich fragen, was ist sein Name, was soll ich ihnen dann sagen? Die Frage, die Mose da am Dornbusch Gott stellt, die lautet nicht, wie ist dein Name, sondern was ist dein Name? Es geht hier nicht nur um eine Vorstellung, hallo, mein Name ist Markus, ich bin der Bernd, ich bin der Dieter. Nein, was ist dein Name? Wofür steht dein Name? Diese Frage wird heutzutage tatsächlich auch gerne in sämtliche Werbezwecke mit reingepackt. Da haben wir zum Beispiel Real, einmal hin, alles drin. Wenn ich diesen Namen höre, verbinde ich automatisch den Slogan damit, wenn du im Real einkaufen gehst, dann bekommst du wirklich alles. Ich persönlich war ein großer Fan vom Real. Damals in Böblingen hatten wir sogar 2 in der Stadt gehabt. Jetzt gibt es beide nicht mehr. War wohl doch nicht alles drin. Oder als Beispiel Red Bull. Red Bull verleiht Flügel. Das, was vorher nicht möglich war, weil du keine Kraft hattest, weil du viel zu müde warst. mit Red Bull bekommst du neue Kraft, sodass auf einmal alles andere kinderleicht wird. Und genauso fragt Mose auch Gott: Hey Gott, was steckt in deinem Namen drin? Ich habe es am Anfang gesagt, ein Name steht für Identität. Welcher Name wäre groß genug, um das Volk Israel zu überzeugen, dass es sich dieser wahnwitzigen Aktion, wie die Befreiung von Millionen von Menschen aus der Sklaverei, einlassen würden? Ich meine, wie verrückt ist das schon? Wer macht das denn so ganz nebenbei, dass er einfach mal Millionen Menschen aus der Sklaverei befreit? In der Kirchengeschichte oder in der Weltgeschichte, da hat das Jahrhunderte, Jahrtausende teilweise gedauert. Es war meist nur ein Tropfen auf den heißen Stein. So eine Aktion gegen die damalige Weltmacht Ägypten, das ist doch nahezu zum Scheitern verurteilt. Es sei denn, der Gott, der Mose beauftragt, ist größer und mächtiger als alle Götter Ägyptens. Und so gibt Gott Mose sich zu erkennen und sagt: Ich bin, der ich bin. Und dann sprach Gott: So sollst du zu den Söhnen Israels sagen: Der ich bin hat mich zu euch gesandt. Ich bin, der ich bin. Eine Möglichkeit, diese Wendung zu übersetzen, lautet: Ich werde sein, der ich sein werde. Was bedeutet, wie auch immer Gott ist? Ist er dauerhaft? Ist er unerschütterlich? Ist er konstant 24/7? An diesem Gott, an seinem Wesen, wie er ist, gibt es nichts zu rütteln. Wir Menschen, wir kennen diese Enttäuschung, wenn herauskommt, dass jemand nicht der ist, für den wir ihn gehalten haben. Das schmerzt, das tut weh. Wenn Vertrauen missbraucht wurde, wenn wir verraten wurden, wenn Vertrauen gebrochen wurde. Das Wichtigste, was ein Kind von klein an lernen sollte, ist Urvertrauen. Es beschreibt das grundlegende Gefühl von Sicherheit, Geborgenheit und Vertrauen in dieser Welt. Die Entwicklungspsychologie, die hebt dieses Urvertrauen deshalb so hoch, weil es sich wie ein inneres Fundament auf dein ganzes Leben auswirkt. Es wirkt sich auf die Beziehungen aus, in denen ich bin, auf mein Selbstwertgefühl, auf den Umgang mit Stress, mit Krisen und auch auf meine emotionale Stabilität. All das hängt mit diesem Urvertrauen zusammen. Und mit der Offenbarung seines Namens Jahwe, ich bin, der ich bin, führt uns dieser Gott in dieses Urvertrauen hinein, das eigentlich nur in ihm gegründet wirklich Halt geben kann. Er allein ist derjenige, der uns tiefe Sicherheit und Geborgenheit geben kann, weil er der beständige Gott ist. Ich komme wieder zurück zu dem Schlüsselvers von Anfang. Worin ist Gott denn beständig? Und der Herr ging vor seinem Angesicht vorüber und rief: Jahwe, Jahwe, Gott, barmherzig und gnädig, langsam zum Zorn und reich an Gnade und Treue. Der Gnade bewahrt an Tausenden von Generationen. An Tausenden, das muss man sich mal vorstellen. Der Schuld und Vergehen und Sünde vergibt, aber keineswegs ungestraft lässt, sondern die Schuld der Väter heimsucht, an den Kindern und Kindeskindern, an der dritten und vierten Generation. Wenn Gott barmherzig ist, dann ist er immer barmherzig. Wenn Gott gnädig ist, dann ist er immer gnädig. Wenn Gott langsam zum Zorn ist, dann ist er wirklich immer langsam zum Zorn. Ich weiß nicht, wie es euch geht, ich bin nicht langsam zum Zorn. Jahwe hat es ausgehalten, teilweise Jahre, Jahrzehnte, Jahrhunderte hat er seinen Zorn zurückgehalten. Irgendwann kam es dann raus. Aber er ist langsam zum Zorn und groß an Gnade. Wir Menschen, wir sind in der Regel nicht langsam zum Zorn im Vergleich zu Jahwe. Wenn Gott treu ist, ist er immer treu. Wenn Gott Schuld, Vergehen und Sünde vergibt, dann ist er immer der vergebene Gott. Das heißt, es gibt nichts, was er nicht vergeben will. Und wenn Gott Schuld heimsucht, dann ist er auch immer der gerechte Gott. Das alles ist Gott. Und es ist dauerhaft, unerschütterlich und konstant. Und das Geniale ist, ich weiß nicht, wie er es schafft, aber für Gott ist all das kein Widerspruch. Da bin ich froh, dass er Gott Gott ist, dass Gott Jahwe ist und ich nur Mensch bin, weil ich kann es nicht ganz fassen. Es ist kein Widerspruch. Das bedeutet für meine persönliche Beziehung zu ihm, er sieht und er kennt mein Herz. Und es ist absolut zweitrangig, was ich nach außen hin zeige, weil er weiß, was ich in meinem Herzen fühle. Wenn Gott Aufzählungen macht, dann geschieht das niemals willkürlich, sondern die Reihenfolge ist in der Regel sehr entscheidend. An erster Stelle steht Gottes Barmherzigkeit. Egal, wie du über dich denkst oder andere über dich denken, egal, was du glaubst, wie Gott über dich denkt, Gott erbarmt sich über dein Herz, wenn du es ihm öffnest. Im Alten Testament, wenn man eines über Jahwe wusste, dann, dass er gnädig und barmherzig ist. Das war eine Tatsache über Gott, die unerschütterlich, ich bin, der ich bin, barmherzig und gnädig, feststand. Doch leider führte das nicht nur zu jener Sicherheit und Vertrauen ihm gegenüber. Nein, es kann auch wie bei Jona dahin führen, dass uns Gottes Barmherzigkeit mächtig gegen den Strich geht. Jona, der mit ansehen musste, wie 120.000 Menschen verschont geblieben sind. Statt sich zu freuen, ist er eher wütend auf Gott, weil diese 120.000 Menschen für ihn alles Feinde waren. Und dann lesen wir, und es missfiel Jona sehr. Und er wurde zornig und er betete zu Jahwe und sagte, ach Jahwe, war das nicht meine Rede, als ich noch in meinem Land war? Deshalb floh ich doch nach Tarsis, denn ich wusste, du bist ein gnädiger und barmherziger Gott. Langsam zum Zorn und groß an Güte, und einer, der sich das Unheil gereuen lässt, das er ankündigt. Jona wurde zornig über die Barmherzigkeit Gottes, weil Gottes Barmherzigkeit auch ihn etwas kostete. Für mich ist Gottes Barmherzigkeit zum einen die schönste Eigenschaft Gottes. Auf der anderen Seite kann es aber auch die Eigenschaft sein, an der ich am meisten an Jahwe verzweifle. Aus dem einfachen Grund, weil Jahwe diese Barmherzigkeit jedem zuteil lassen will. Auch den Menschen, die sich gegen mich gewandt haben. Auch den Menschen, die mich verletzt und verraten haben. Und ich neige dazu, an dieser Stelle zornig zu werden. Vielleicht sogar mein Gottesbild zu verdrehen, weil es nicht gerecht ist. Glaub mir, ich kenne den Zorn, den Jona Gott gegenüber verspürt, weil dieser offensichtlich zu verschwenderisch mit Gnade und Barmherzigkeit umgeht. Und deswegen möchte ich auch uns allen hier im Raum die Frage stellen, wovor weigerst du, dich anderen Menschen in Barmherzigkeit zu begegnen? Wo weigerst du dich, anderen Menschen Barmherzigkeit zuzusprechen? Ich will uns ermutigen, Jahwe diesen Zorn zu zeigen. Der kommt am besten damit klar. Aber auch zu erkennen, dass seine Barmherzigkeit und seine Gnade mich frei von diesem Zorn machen kann. Ich nenne sie mal bewusst nicht Feinde, denn wir Christen, wir würden doch niemals behaupten, dass wir Feinde hätten. Zumindest keine menschlichen Feinde. Aber vielleicht schwierige Menschen. Schwierige Menschen sind unsere Chance, ein bisschen mehr wie Gott zu sein. Und noch ein Tipp an alle Eltern. Ich selber bin auch Papa, also schließe ich mich da selbst mit ein. Eine unserer wichtigsten Aufgaben ist es, unseren Kindern Jahwes Charakter zu zeigen. Wenn wir liebevoll mit ihnen umgehen, wird es viel leichter für sie sein, an einem Gott zu glauben, der barmherzig ist. Doch wenn wir launisch sind, wenn wir unserem Kind wegen jeder Kleinigkeit gern den Kopf abreißen und ihnen erzählen wollen, dass Gott ein barmherziger Vater ist, dann dürfen wir uns nicht wundern, wenn sie sich schwer tun, Gottes barmherzige Liebe zu verinnerlichen. Jesu Anspruch an uns ist klar, an alle, die ihm nachfolgen. In Lukas 6 heißt es, seid barmherzig, wie euer Vater im Himmel barmherzig ist. Ich komme zum Ende meiner Predigt. Gott hat einen Namen. Und dieser Name lautet Jahwe, Jahwe. Gott barmherzig und gnädig. Und noch so viel mehr, was ich in 2. Mose 34 aufgezählt habe. Ich möchte uns ermutigen, diesen Namen und auch das Wesen unseres Gottes, das in diesem Namen steckt, mehr und mehr zu entdecken. Dass wir diesen Namen in den Mund nehmen, dass wir vielleicht auch Jahwe, diesen Namen im Gebet gebrauchen. Der Name Jahwe, der steht für unerschütterlichen Beistand. Zu jeder Zeit meines Lebens. Und es gibt keinen Moment, wo Gott nicht da ist. Und was er liebt, uns am meisten zu offenbaren, ist seine Barmherzigkeit und seine Gnade, die uns allein von allem frei macht und in tiefes Vertrauen mündet. Jesus spricht im Johannesevangelium Folgendes über den Namen Gottes aus. Da heißt es in Johannes 17, und ich habe ihnen deinen Namen kundgetan. Und ich werde ihn auch weiterhin kundtun. Ihn, damit meint er seine Jünger, damit meint er das Volk Israel, damit meint er alle, denen er begegnet ist. Damit die Liebe, mit der du mich geliebt hast, in ihnen ist und ich in ihnen bin. Ich glaube, diesen Vers, so geht es mir zumindest, fange ich erst dann an, richtig zu verstehen, wenn ich weiß, was es mit diesem Namen Gottes, mit Jahwe, auf sich hat. Vorher bleibt die Tiefe dieses Verses ein Stück weit noch verhüllt und verborgen für mich. Ich habe ihnen deinen Namen kundgetan. Ein Name, der für Beständigkeit, der für Barmherzigkeit und Gnade steht. Und ich möchte euch zum Schluss einladen, aufzustehen, jeder, der möchte. Ich werde jetzt gleich beten für mich und für alle, die sagen, ja, ich möchte diesen Namen Gottes, Jahwe, mehr in meinem Herzen erfassen. Ich möchte mehr eintauchen in diese persönliche Beziehung, die dieser Name für uns bereithält. Wer das gleiche Verlangen hat wie ich, diesen ewig barmherzigen und gnädigen Gott besser kennenzulernen, der darf jetzt zum Gebet mit aufstehen. Jahwe, du bist ein ewig treuer Gott. Und das ist dein Name und das ist wunderschön. Und ich danke dir, dass du uns diesen Namen in der Bibel offenbart hast, dass du dich selbst zu erkennen gegeben hast. Ja, du bist Herr. Ja, du bist Gott. Über allen anderen. Und das drückt auch dieser Name Jahwe aus. Und ich bete auch da, wo ich merke, ja, auch dein Name ist mir ein Stück weit befremdlich, weil ich nicht damit aufgewachsen bin. Und ich wehre mich hier und da noch dagegen. Aber wenn ich sehe, dass du uns dazu einlädst, in eine Beziehung mit dir zu gehen, dass wir diesen Namen Jahwe gebrauchen dürfen, um dich besser kennenzulernen, um intimer mit dir zu werden, dann bete ich für mich und für alle anderen, die das wollen, dass du dich uns neu offenbarst mit deinem Namen. Dass wir erleben dürfen, spürbar, dass du der gegenwärtige Gott bist. Ich bin, der ich bin. Ich bin der Barmherzige, ich bin der Gnädige. Ich bin der Treue, ich bin der Vergebende, ich bin der gerechte Gott. Amen. Wir singen jetzt ein Lied parallel.